Da rufe ich an und sage, wir wollen den Wettbewerb vorstellen. Haben Sie Projekte zur Demokratiepädagogik oder Demokratiebildung, würde man heute sagen. Dann sagt der Schulleiter zu mir, naja, für Demokratie ist bei uns der Herr Meier zuständig. Und er ist heute krank. Und dann war das Telefonat natürlich auch beendet, weil ich einen tiefen Eindruck in die Qualität des Demokratielernens einer Schule irgendwo im Landstrich in Thüringen gefunden habe.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dieser Satz stammt vom Philosophen Immanuel Kant und ist aktueller denn je, vor allem wenn es um das Thema Demokratiebildung geht. Aber was genau versteht man eigentlich unter Demokratiebildung und was kann Schule dazu beitragen? Vor allem, wie motiviert man junge Menschen zur politischen Teilhabe? Dr. Wolfgang Beutel ist Vertretungsprofessor für Didaktik der politischen Bildung an der Leibniz-Universität Hannover. Er forscht seit über 30 Jahren zur Demokratiepädagogik und hat bis zuletzt den jährlichen Monitor Demokratiebildung verantwortet. Damit ist er der perfekte Experte für unsere heutige Folge. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Ja, ich danke für die Einladung, freue mich auch, lieber Maximilian.
Vielleicht zum Einstieg, das politische Interesse von jungen Menschen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein Beispiel dafür ist die Fridays for Future Bewegung, die ja weltweit Millionen von jungen Menschen mobilisiert hat. Und auch laut der aktuellen Shell-Jugendstudie geben mehr als die Hälfte der Jugendlichen an, politisch interessiert zu sein. Wie bewertest du diese Ergebnisse und hast du dich selbst auch als junger Mensch politisch interessiert oder vielleicht sogar politisch engagiert?
Ich bin eigentlich politisiert worden durch die freundliche Einladung der Bundeswehr, die mich, obwohl ich bei der Musterung durchgefallen bin, dann doch zu ihrem Dienst gebracht hat. Und das hat mich alles in allem, das ist Ende der 1970er Jahre gewesen, dann doch erschreckt, wie präsent Militär und all diese Dinge sind, selbst wenn ich heute auch sehe, dass wir natürlich eine funktionierende Landesverteidigung brauchen. Das ist der eine Punkt. Und der andere, dass ich das Glück hatte, auf eines der neu gegründeten Gymnasien gehen zu dürfen in den End-1960er Jahren und somit Bildung wirklich als sozialen Aufstieg erfahren haben. Insofern war meine politische Sozialisation eigentlich eher das frühe Erwachsene oder die späte Jugend zwischen Abitur und eben dann Studium. Natürlich, das Studium in Tübingen war auch politisch. Wenn ich das jetzt heute so sehe, fällt mir einerseits auf, dass die Jugendstudien dieses hohe Maß an politischem Interesse der Jugendlichen eigentlich durch die Bank dokumentieren, auch mit einem relativ hohen Wert an Zufriedenheit mit der Demokratie. Wenn man jetzt die ICCS-Studie zum Beispiel verwendet, diese schülerbezogene internationale Vergleichsstudie. Auf der anderen Seite, wenn du auf die Wahlergebnisse der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen schaust, dann ist es geradezu erschreckend und ja, steht entweder in Widerspruch zu dieser jugendsoziologischen Untersuchung oder aber wir müssen akzeptieren, dass das Engagement für die rechte Szene, für Exklusion und all die Dinge, die sich damit verbinden, eben auch eine Verwirklichung dieses dokumentierten politischen Interesses ist. In beiden Fällen haben wir ein Problem.
Also du hast jetzt zwei Dinge angesprochen, die auch in dieser Shell-Jugendstudie, die ich zu Beginn schon kurz zitiert habe, herauskommen. Also Zum einen eine relativ hohe Zufriedenheit mit der Demokratie. Drei Viertel der Jugendlichen sagen, dass sie zufrieden sind. Man kann aber auch beobachten, dass es im Osten leicht sinkt.
Ja, das ist richtig.
Und das zweite Thema, Ergebnisse der letzten Landtagswahlen Sachsen-Thüringen, wo die AfD bei jungen Wählerinnen sehr gut abgeschnitten hat. Lässt sich da aus deiner Sicht auch ein Trend für die anstehende Bundestagswahl ableiten?
Naja, das vermag ich schwer nur zu beurteilen. Also erstens sind Sachsen und Thüringen ja von den 5 Bundesländern im Osten diejenigen, in denen eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung schon recht gut verlaufen ist. Ich habe mit meiner Familie 12 Jahre in Jena, Thüringen gelebt und an der Uni dort gearbeitet. Da war eigentlich das Gefühl, der Eindruck, das geht vergleichsweise gut, was die wirtschaftliche Seite betrifft. Also diese Faktoren, denen man primär sozusagen Wirkung auf Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen zuspricht. Die Ursachen müssen also anderswo liegen, wahrscheinlich in der Dynamik des Wandels. Aber dass in Thüringen 38% der Erstwählergruppe die AfD wählen, das finde ich doch nicht nur erschreckend, sondern auch irritierend, weil es mit diesen anderen Trends ja nicht wirklich übereinstimmt. Und insofern, prognostisch wird man davon ausgehen müssen, dass diese jungen Leute auch bei der Bundestagswahl ihre Position ja nicht von heute auf morgen ändern. Damit ist eigentlich eher nicht zu rechnen, da die AfD bundesweit ohnehin schon einen relativ hohen Zustimmungswert hat für meine Begriffe einer noch jungen Partei, um es neutral zu formulieren, werden wir damit rechnen müssen, dass der nicht sinkt, sondern wenn, dann eher steigt. Das ist aber natürlich auch ein bisschen ins Wasserglas geschaut, das ist auch so.
Wir wollen ja heute vor allem darüber sprechen, welchen Einfluss Schule und das Bildungssystem auf Demokratiebildung haben kann. Aber vielleicht wollen wir, bevor wir da tiefer einsteigen, noch einmal in deine Schulzeit zurückkommen. Du hast ganz zu Beginn gesagt, du bist eigentlich politisiert worden zwischen Abitur und Bundeswehr. Welchen Einfluss hat bei dir in deiner Schullaufbahn Demokratiebildung gehabt?
Naja, Ende der 60er Jahre, das wissen wir ja heute, war strukturell, was Bildung betrifft, eine Aufbruchzeit. Und die Tatsache, dass überhaupt so östlich von Stuttgart auf dem Land weitere Gymnasien neu gebaut wurden, dass man also nicht mehr in die Kreisstadt gehen musste, dass die Schulbuchfreiheit oder Lernmittelfreiheit eingeführt worden ist und auch das Schüler-BAföG, auch von dem hatte ich einen gewissen Gewinn. Vor allem hatten meine Eltern den Gewinn, keine Argumente mehr gegen diesen Besuch einer weiterführenden Schule zu haben. Biografisch war anders vorgesehen, Hauptschule und dann schnell in die Lehre. Das war halt der übliche Weg. Insofern ist das natürlich schon eine Form der Politisierung gewesen und war mir die Schule, so sehe ich das heute, ein Aufstieg. Ob ich das damals so gemerkt habe, das möchte ich bezweifeln. Da war die Schule vor allem oft auch exkludierend, wenn man bestimmte Leistungen eben nicht sofort erbracht hat.
Jetzt hast du Leistungen angesprochen. Unser Podcast heißt ja Zeugnis Zukunft. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst und wenn wir eins deiner Zeugnisse anschauen würden, wie warst du denn als Schüler?
Mittelmäßig, würde ich sagen. Das war einer der Gründe, der mich dann auch nach der Erfahrung der Bundeswehrzeit von dem damals schon eigentlich abgeschlossenen Lehrvertrag, als damals hieß es Radio- und Fernsehtechniker hätte ich werden sollen, auch nach dem Abitur, zurückgetreten bin und mich um einen Studienplatz beworben habe. Ja, was das Zeugnis betrifft, das erste gymnasiale Zeugnis, das weiß ich noch, 1969, da stand drin Leibesübungen, wie das so schön heißt, heute steht, glaube ich, wenigstens Sport drin, Leibesübungen mangelhaft. Das ist für junge Menschen ausgrenzend, weil das gerade ja unter Jungs immer so ein Konkurrenzgeschäft ist. Wer spielt am besten Fußball, wer schwimmt am schnellsten und so weiter und so fort. Ich konnte und wollte keinen Felgaufschwung, das weiß ich noch. Und der Lehrer war so alt, dass ich das Gefühl hatte, der muss noch im Ersten Weltkrieg gewesen sein, seinerzeit. Und diese Form von zeugnistechnischer Diskreditierung und nur Beurteilung an den curricularen Vorgaben, so würde ich das heute als Erziehungswissenschaftler nennen, das fand ich negativ. Und insofern war für mich das Studium eine zweite Schulzeit, in der ich erheblich stärker und selbstinitiativer versucht habe, einen Weg zu finden. Also die Schule als Chance zu begreifen, dazu gehört etwas Unterstützung für die jungen Leute.
Wenn wir zurückkommen zur Politik, auch die Politik bekommt ja regelmäßig ein Zeugnis, und zwar am Wahltag.
Ja.
Und so ein Wahltag steht uns ja bevor. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, auf der einen Seite scheinen junge Menschen politisch engagiert zu sein, sie scheinen recht zufrieden zu sein mit der Demokratie. Auf der anderen Seite gibt es Wahlergebnisse, die zu denken geben. Du hast gesagt, das könnte am Dynamik des Wandels liegen. Welches Verständnis haben junge Menschen heutzutage von Demokratie und Politik, und hat sich das in den letzten Jahren geändert aus deiner Sicht?
Ich glaube, es gibt schon eine Form der Politisierung, aber sie ist anders als die Politisierung der 1970er, 1980er war. In den 60er, 70er Jahren war Jugend prinzipiell hätte ich fast gesagt, links, was natürlich auch mit dem Aufbruch der Entwicklung, mit der Adoleszenz zusammenhängt. Jugendliche, wenn sie dann die Gesellschaft mit in den Blick nehmen, über das Heimische hinaus ins Erwachsene hineintriften, sind dann oft in Widerspruch zu ihren Eltern geraten. Und die Elternschaft, zumindest in Württemberg, meiner Herkunft, war traditionell eigentlich konservativ. Aber das war auch ein gesamtgesellschaftlicher Trend, das wissen wir. Wir beschreiben ja so die ab 69 und 70er Jahre als die Jahre des Aufbruchs und des Bewusstwerdens über die Quellen und Wurzeln und die auch schlimmen Wurzeln der Bundesrepublik, also Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und so weiter und so fort. Heute ist der Widerspruch dann eben der gegenüber einer Elterngeneration, die sich vielleicht in den 80er, 90er Jahren bei den Grünen engagiert hat, die Verwicklungen unserer wirtschaftlichen Entwicklungen, die Gefährdung der Welt sieht. Und das andere spielt keine so große Rolle mehr. Und eine Wahrnehmung, die ich so hatte in unserer Zeit in Jena, auch gegenüber Jugendlichen, also jungen Studierenden, war, dass die natürlich, wie soll man das sagen, die Dynamik des Wandels, der bei vielen Elternschaften dann doch Verstörung hervorgerufen hat und Arbeitsplatzverlust oder Zwang zur schnellen Umorientierung, all diese Dinge auch, dass die Jungen diese Degradierung als die, die das erfahren haben, ihrer Eltern verteidigen. Also die haben zum Teil junge Studenten in den Erziehungswissenschaften über das Gesamtschulsystem, die erweiterten Oberschulen und ähnliche Dinge gesprochen, die sie gar nicht kannten, aber sie haben es verteidigt als Errungenschaften, unter denen ihre Eltern natürlich auch groß geworden sind. Der Generationentrift war wahrscheinlich zu schnell in den neuen Ländern. Damals waren es ja neu, also in den östlichen Bundesländern. Das konnte man wohl nicht vermeiden, aber das dürfte eine der Ursachen der Entfremdung sein zu der Umgebung, in der man empirisch gesehen gar nicht so schlecht lebt.
Ja, du sagst empirisch gesehen oder objektiv gesehen leben wir in einer Welt, die vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie uns das Medien manchmal glauben lassen. Aber ja, was man natürlich auch beobachten kann, oder man sagt ja immer wieder, Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und was man beobachten kann, wenn es gesellschaftlich schwierige Zeiten gibt, wenn es gesellschaftliche Tendenzen oder auch Bewegungen gibt, dann wird darauf der Ruf immer laut, Schule sollte das oder muss das lösen. Und ja, ich habe in den letzten 2-3 Jahren immer wieder gehört, Demokratiebildung ist so wichtig wie nie zuvor. Was verstehen wir eigentlich unter Demokratiebildung? Was bedeutet das eigentlich?
Also, bevor ich dazu was sage, ganz kurz zu dem, was du eingangs gesagt hast. Das ist wirklich wahr. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft schnell sagt, das und das und das Problem haben wir jetzt im Generationendialog oder gesellschaftlich überhaupt. Das soll die Schule lösen, dass die Steuererklärung ausfüllen können, dass die, was weiß ich was, jetzt eben nicht mehr rechts wählen, was sie offensichtlich tun. Dann muss die Schule heran. Und das ist natürlich dieses Entsorgen gesellschaftlicher Probleme auf dem Rücken von Bildungssystemen und Bildung und letzten Endes der nachwachsenden Generationen ist ein wirkliches Problem. Wir brauchen, klar, das würde ich sagen, Demokratiebildung in der Schule. Wir brauchen sogar mehr, also demokratische Schulen. Aber die entstehen nicht, weil jetzt der laute Ruf nach Wahlergebnissen auftritt, jetzt muss die Schule was machen. Ich weiß immer gar nicht, wie die Politik sich das vorstellt. 4 oder 5 Leistungskurse in halbes Jahr und dann sind alle Demokraten oder was? Das ist völliger Unsinn. Und insofern, was ist Demokratiebildung? Also im Moment habe ich den Eindruck, seit ein paar Jahren ist es ein kooperativer Begriff, ein harmonisierender Begriff. Da kann man diese Forderungen unterbringen. Da kann man sagen, naja, alle Schulen in Deutschland, hat mal zu mir ein Schulamtsleiter gesagt, was wir eigentlich wollten, die seien doch demokratische Schulen. Sie beruhen auf Schulgesetzen, die in den Landesparlamenten, die demokratisch legitimiert sind, durch Wahlen verabschiedet werden. Da hat er ja einerseits recht. Aber Schule als Demokratie zu erfahren, das hat damit natürlich gar nichts zu tun, wie sie rechtlich begründet sind. Und da brauchen wir anhaltend Unterstützung und mehr Investment und in nicht nur immer dieses schlaglichtartige Fordern, wenn sowas passiert wie vor, ich glaube schon 10 Jahre her in Winnenden, denn dieser Amoklauf, da war es dann auch kurz zu beobachten. Wir brauchen mehr soziale Erfahrung in der Schule, mehr Demokratie und so. 2 Jahre später spricht keiner davon und die Kultusminister erlassen Empfehlungen, die sind wohlmeinend, aber es gibt keine systematische Unterstützung für die Schulen, dass sie das auch werden. Keine Schule ist von sich aus eine Demokratie, im Gegenteil. Es ist zunächst mal eine Grundrechtseinschränkung. weil das Grundrecht auf Freiheit der Bewegung natürlich durch die Schulpflicht tangiert wird, um nur eins zu sagen. Für die Jugendlichen ist es oft eine Pflicht, bisweilen ein Zwang, gerade wenn sie in eine prekäre Lernsituation geraten. Und für Lehrerinnen und Lehrer können auch nicht alles ausgleichen. Das wissen wir ja, wenn wir insgesamt so in die Republik schauen. Wenn 25% der Durchschnittswert ist jetzt über die gesamte Republik an AfD-Wahlen, dann ist in der familiären Sozialisation dort eben auch das Gespräch entsprechend dieser Thesen, wenn überhaupt über Politik gesprochen wird. Dann wird nicht über Demokratie gesprochen, sondern über Migranten und Gewalt und dass man sich zur EU abgrenzen muss und was auch immer. Diese Liste der Vorurteile, die in den Rechten eben ihre Form gibt.
Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, treffend festgestellt, dass die Schule nicht die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft sein kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Andererseits, bei Demokratiebildung geht es ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder und jede von uns etwas bewirken kann in einer demokratischen Gesellschaft. Und du hast schon gesagt, Schule ist nicht per se ein demokratischer Ort, sondern zunächst mal eine Grundrechtseinschränkung. Aber was ist denn eine gute demokratische Schule aus deiner Sicht?
Eine gute demokratische Schule ist eine, in der diejenigen, die beruflich und durch eine langjährige akademische Ausbildung mit hohem fachlichem Bewusstsein eigentlich für Fragen der Pädagogik, aber auch der Vermittlung von Wissenschaftswissen aktiv sind, dass diejenigen eine klare Sicht auf das ambivalente Grundmuster der Schule haben. Wir haben viele Institutionen in unserer Gesellschaft, die mehrere Seiten haben. Wir hatten es vorher mit dem Wehrdienst und dem Militär, das gehört auch dazu, dass man durch Gewalt Frieden sichern muss, ist eben eine Einsicht eines späteren Erwachsenenlebens. Dass die Schule nicht von sich aus eine Demokratie ist, sondern eine Anstalt, in der eben unter hochrationalen Bedingungen und so gesehen natürlich auch vernünftig für die moderne Gesellschaft versucht wird, junge Menschen zu qualifizieren, dass sie auch beruflich tätig werden können, dass die Gesellschaft allerdings auch in den Themen Nachwuchs erhält, die für ihre Entwicklung, zumindest wie es eine geschlossene Gesellschaft, sagen wir mal die marktwirtschaftlichen Demokratien westlicher Bauart erwarten, dass da der entsprechende Nachwuchs entsteht, also dass die Gesellschaft sich selber qualifiziert für ihre Weiterentwicklung. Das alles ist vernünftig, aber es ist nicht demokratisch. Die Schule muss also einerseits zur Demokratie erziehen in einer institutionellen Natur, die zunächst einfach keine Demokratie ist. Und man kann versuchen, das durch Belehrung zu machen. Also so entstand jetzt, ist alles ein bisschen verkürzt gesagt, weil wir ja nicht ewig Zeit haben. So entstand der Fachbereich politische Bildung im weitesten Sinne in Baden-Württemberg. Da sitzt du, da komme ich her, heißt es bis heute mit diesem altertümlichen Namen Gemeinschaftskunde, wo schon das Verräterische drin liegt. Wir verkünden, wie sich Gemeinschaft sozusagen anfühlt oder reproduziert. Das lernt man aber nicht durch Verkündigung, sondern durch Erfahrung und durch eigene Verantwortung. Du hast es selber gesagt, die Schülerinnen und Schüler müssen ein Bewusstsein und eine Erfahrung davon bekommen, was Demokratie ist und dass jeder von uns mit Verantwortung trägt durch sein Handeln im sozialen Raum, aber eben auch in der politischen Dimension. Dass es also nicht egal ist, ob man wählt oder nicht und dass man nicht ständig auf die Politik nur schimpfen kann, als wäre es eine Dienstleistungsagenda, wo sich andere nur bereichern, sondern dass durch den Entzug der Solidarität mit dem bestehenden politischen System man selbst schon gegen die Demokratie sich stellt. Also solche Dinge. Und wie erfährt man Demokratie? Wie erfährt man Schwimmen lernen? Das können Sie auch nicht im Unterricht theoretisch oder modellhaft auf dem Tisch durch Ruderbewegungen beibringen und sagen, ihr werdet es hinterher schon können. Da muss man in Gottes Namen irgendwann ins Wasser. Und um das Lernen für Demokratie zu unterstützen, muss man sich eben in der Politik oder in der Demokratie engagieren, auch während der Schule. Zumal die Schule selbst ja eigentlich ein hochpolitischer Ort ist, weil sie zwischen unseren Generationen zu vermitteln versucht. Das ist ihre Aufgabe.
Dieser Vergleich gefällt mir sehr gut, wenn du sagst, dass man Schwimmen auch nicht in der Theorie lernen kann, sondern einfach, man muss es erfahren. Jetzt sind aber Lehrkräfte trotzdem in der Situation, dass sie, wir haben vorher über Verkündigung gesprochen, aber trotzdem manchmal in der Situation sind, etwas verkündigen zu müssen, weil das ein Stück weit ihr Job ist, in der Klasse zu stehen.
Ja, klar.
Und versuchen mit Schülern auch Wissen gemeinsam, also Wissen zu vermitteln. Mhm. Wenn du an die Lehrkräfteausbildung denkst, sind Lehrkräfte Führungskräfte gut darauf vorbereitet, diese Aufgabe auch tatsächlich erfüllen zu können, weil da gibt es schon eine sehr hohe Erwartungshaltung der Gesellschaft an Schule, wenn es um Demokratiebildung geht. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass dieser Ruf ja immer lauter wird und immer wenn Wahlergebnisse zu denken geben, dann sagt man, Schule muss mehr Demokratiebildung machen. Sind wir da in der Ausbildung der Lehrkräfte gut genug, um ihnen das Handwerkzeug auch mitzugeben, eben diese Erfahrung zu vermitteln und nicht nur die Verkündigung?
Nein, das sind wir, würde ich sagen, nicht. Und das heißt, ist jetzt kein Bashing von Lehramtsausbildung oder Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin ja selber in dem Feld seit Jahren unterwegs. Aber also das Erste ist, wir müssen uns die Frage nicht nur stellen, sondern sie auch substanziell beantworten. Was erwarten wir von welchen Lehrkräften? Die deutsche Schule ist hochgradig wissenschaftsorientiert. Das ist eine besondere Qualität, die darf man nicht einfach preisgeben. Aber man muss es auch mal feststellen. Und dann ist die Bildung für die Demokratie nach dem ersten Verständnis immer die, na, die müssen halt politische Bildung erfahren. Und politische Bildung und ihre Didaktik orientiert sich an der Politikwissenschaft als Sozialwissenschaft. Wenn wir aber über die Demokratie nachdenken, dann ist das nicht falsch, aber das erreicht nicht alle. One man, one vote. Jeder wird irgendwann wählen dürfen. Mit man ist da jetzt Mensch übrigens gesagt, dass ich da nichts Falsches hinterlasse oder gemeint. Alle sind wahlberechtigt, nicht nur die, die in der Oberstufe in Leistungskursen Politik sich mit der Frage auseinandersetzen können, was der Parlamentarismus in welcher Form bewegt, wie Überhangmandate entstehen und wie sie die Wahlergebnisse verzerren und so Zeug. Das ist alles recht und schön und wichtig. Aber so wird kein Mensch zu einem Demokraten. Also worum es hier geht, was die Schule erreichen muss, ist, dass jeder eigentlich demokratische Werte, ein Bewusstsein von der Demokratie, ein Wissen über die Demokratie und eine Bereitschaft entwickelt, sich wenigstens als Wähler oder als toleranter Bürger mit vernünftigen Argumenten darin zu bewegen. Und das, ja, wem sollen wir das beibringen? Nur denen, die politische Bildung studieren, also den Fachlehrerschaften und von mir aus, wie hieß es immer so schön in der Schule, heißt es, sozialwissenschaftliche Fachbereiche, Geografie, Geschichte, Politik. Das wird nicht reichen. Alle Schulgesetze aller 16 Bundesländer sehen eigentlich etwas anders vor, weil in den Präambeln oder in Paragraph 1 oder 2 steht, dass die Schule insgesamt auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung zur Mitbürgerlichkeit erziehen soll. In Bayern heißt es natürlich zur Heimatliebe, aber auch gemessen an der UN-Menschenrechtskonvention, an allen Regularien, die das materielle Grund sind für demokratische Verhältnisse. Die meisten Lehrerinnen oder Lehrer, würde ich mal sagen, die vor allem in den Fächern studieren, also Anglistik und Mathematik machen, die lesen doch nicht als erstes das Schulgesetz des Landes Niedersachsen, nur weil sie in Hannover oder in Oldenburg studieren. Und selbst wenn, da steht ja nicht explizit drin, dass das heißt auch, dass ihr alle euch darum kümmern müsst. Ich hatte von Jena aus einen Schulwettbewerb, demokratisch handeln hieß der, lange zu betreuen und mit aufgebaut. Und wenn ich da mal in Schulen angerufen habe, eins ist mir noch im Kopf geblieben, da rufe ich an und sage, wir wollen den Wettbewerb vorstellen, haben Sie Projekte zur Demokratiepädagogik oder Demokratiebildung, würde man heute sagen. Dann sagt der Schulleiter zu mir, naja, für Demokratie ist bei uns der Herr Meier zuständig und er ist heute krank. Und dann war das Telefonat natürlich auch beendet, weil ich einen tiefen Eindruck in die Qualität des Demokratielernens einer Schule irgendwo im Landstrich in Thüringen gefunden habe. Das ist das Problem. Also wir müssten Module aufstellen und Lehramtsstudiengänge generell mit dieser Aufgabe anreichern. Nur sind alle Studiengänge schon so voll von Material und so verschult, dass ich jetzt auch nicht schnell sagen kann, wie machen wir das? Was muss dafür zurücktreten? Das ist ja dann die andere Frage. Aber das wird eine Diskussion in den nächsten Jahren sein. Was müssen alle Lehramtsstudiengänge enthalten, wenn man von der Schule die Erfüllung dieser Aufgabe erwartet?
Aber du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Demokratiebildung kann ja nicht nur in einem Gegenstand stattfinden, sondern es ist eine Querschnittsmaterie und da kann nicht nur der Herr Meier zuständig sein und wenn der Herr Meier gerade einen längeren Krankenstand hat, dann gibt es keine Demokratiebildung. Ja. Du hast vorher auch gesagt, es muss das Ziel sein, junge Menschen dazu zu ermutigen, demokratische Werte zu verstehen und auch tolerante Menschen zu werden. In der Aufgeregtheit der heutigen Welt, wir reden ja täglich über Krisen und Konflikte und alles drumherum, ist es schwieriger geworden, ein toleranter, demokratischer Mensch zu werden?
Das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen. Es ist halt anders geworden, eben wegen dieser Aufgeregtheit. Also wenn du dich an deine Jugend erinnerst, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, Aufgeregtheiten gab es allenthalben. Das ist das Wesen der Welt. Wir sehen allerdings heute noch etwas weiter und das Tempo an Information hat sich ja ungeheuer verdichtet. Da erzähle ich auch nichts Neues. Und die Qualität der Medien hat sich auch verändert. Das, was Menschen wie jedenfalls ich als Qualitätsjournalismus wahrnehmen und an die Agenturen, die einen dann interessieren, eine vernünftige Zeitung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ähnliches mehr. Das hat sich heute ersetzt. Wenn wir Studierende fragen, obwohl jetzt die Wissenschaft, die ich vertrete, Fachdidaktik der politischen Bildung an der Universität Hannover, obwohl das auch eine Buch- und Lesewissenschaft natürlich ist, das Medium der Verständigung sind Untersuchungsergebnisse, Beschreibungen politischer Phänomene, gibt es Studierende, die sind stolz darauf, dass sie keine Bücher mehr besitzen. Die beziehen ihre Nachrichten auch nicht aus der Website der FAZ oder der Süddeutschen oder Stuttgarter Zeitung, sondern von Medien, die ich nicht beherrsche, muss ich auch zugeben. Instagram oder TikTok, das ist nicht meine Welt. Aber wir müssen realisieren, dass es deren Welt ist und dass die eben eine andere Form der Wahrheitsfindung, um es ausnehmend zurückhaltend auszudrücken, pflegen, die auch kritische Elemente hat. Wie man jetzt sieht an den Kotaus, die Mark Zuckerberg da vor Trump jetzt schon ausführt, die Art und Weise, wie Musk Twitter, hieß es früher, belegt hat. Also der Umgang mit sozialen Medien, mit der Digitalisierung ist sicherlich ein Wert. Und dann aber umgekehrt auch, nochmal zurück von dem, die Stärkung eines vernünftigen und auf Autonomie zielenden Selbstkonzeptes. Und da sind Jugendliche natürlich empfindsam, und auch nicht nur von der Schule abhängig. Das hängt halt auch von ihren Peers ab, von der familiären Herkunft, von der sozialen Umgebung, in der sie groß werden. Das ist auf dem Land anders als in der Großstadt. Das sind Dinge, das sind genuin pädagogische Aufgaben. Und da ist jeder Pädagoge als Mensch und natürlich auch, um den alten Begriff zu nutzen, als Erzieher und Erzieherin gefragt. Wir brauchen Menschen, die uns mit auf dem Weg begleiten. Der Kernbegriff der Pädagogik sagt ja auch nichts anderes, als dass der ältere Erfahrene den Jüngeren an die Hand nimmt und ihn Wege weist in eine komplizierte Welt. Die Welt war immer kompliziert, muss man halt auch sagen.
Jetzt hast du vorher darauf hingewiesen, dass Demokratiebildung ja eigentlich auch ganz stark Medienbildung ist, weil es macht ja tatsächlich einen Unterschied, wo ich mein Wissen herbekomme, welche Nachrichten ich konsumiere und wie ich die dann auch einordne. Wenn Jugendliche heutzutage ihr politisches Wissen aus Social Media Kanälen wie TikTok oder Instagram beziehen, dann hat das natürlich einen Einfluss darauf, wie sie die Welt sehen. Wie kann man junge Menschen dazu bringen, kritisch zu hinterfragen, wo sie ihre politischen Nachrichten beziehen und wie sie damit umgehen?
Habe ich keine einfache Lösung, aber Medienbildung ist das eine. Jetzt würde natürlich jeder Schulamtsleiter und all die Leute, die irgendwo gucken müssen, wie kann ich die vielen Anforderungen, die die Politik und die Gesellschaft entwickelt, in die Schule bringen, sagen, naja, dann muss halt Medienbildung noch in die politische Bildung. Aber wir haben schon die Anforderungen der Wirtschaft. Also in Niedersachsen, wir unterrichten in der Lehrerbildung oder informieren oder geben Studienangebote für eine Fachwissenschaft, die sich aus inzwischen zwei Wissenschaftszweigen speisen muss, die sich aber total widersprechen in ihrer Methodik und ihrer Art, Erkenntnisse zu formulieren. Da heißt das Fach Politikwirtschaft ist schon so ein Kombinationsfach. Kooperativ soll es sein, geht aber schwer, weil Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre haben andere Ziele, andere methodische Zugriffe als eben Politik, Wissenschaft und die Bildung oder Erziehung zur Demokratie. Das zusammenzubringen heißt, man muss schon wieder eine doppelte Perspektive auch aushalten. Der Mensch hätte es doch gern einfach, auch in Studienkontexten. Das muss man ja sagen. Eigentlich wollen alle immer sofort eine Lösung, eine Perspektive. Wir müssen also mit Disparitäten, mit Ungewissheiten, mit multiperspektivischen Lösungen, wenn überhaupt Lösungen, umgehen und der eigentlich Angst reduzieren. Das alles erzeugt natürlich Befürchtungen für die Zukunft. Wenn Sie jetzt jeden Tag lesen, dass beinahe ganz Los Angeles abbrennt, dass morgen Trump Grönland erobern will und so weiter und so fort, dann erzeugt das alles natürlich Bedrängnis und Angst. Und diese Dinge. Man muss deswegen ein stabiles Selbstkonzept für Jugendliche fördern. Und das beginnt halt schon in der Grundschule und ist nicht nur Sache eines Fachs wie Gemeinschaftskunde, Politik oder Politikwirtschaft. Es geht nur, wenn wir die pädagogische Qualität der Schulen steigern und eben dort auch nicht immer nur nach besseren PISA-Ergebnissen fragen oder Positionen im internationalen Ländervergleich, von der Fragwürdigkeit mancher Vergleichsebene da mal ganz abgesehen. Schule ist auch eine pädagogische Einrichtung und das muss eben auch stärker werden. Wer ins Lehramt will, kann das nicht nur, weil er die französische Sprache liebt und Deutsch gerne unterrichtet oder vielleicht, weil ihm nichts anderes eingefallen ist und er ja auch 13 Jahre in der Schule war, sondern er muss schon auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und eine Vorstellung von Pädagogik haben.
Jetzt hast du zu Recht vorher gesagt, Aufgeregtheiten gab es immer schon in der Welt, was natürlich richtig ist. Aber ich habe mir unlängst mal überlegt, also mein Sohn ist jetzt 11 Jahre alt und wenn ich drüber nachdenke, welche Aufgeregtheit, welche Bedrohungsszenarien der in den letzten Jahren erlebt hat, begonnen mit Corona-Krise, dann war das halbwegs überstanden, dann ist der Ukraine-Krieg dazugekommen und ich habe versucht, was war so die Bedrohungslage, wie ich 10 Jahre alt war, da ist über das Ozonloch diskutiert worden, das Gott sei Dank wieder zugewachsen ist. Mhm. Es gab natürlich auch Kriege und Krisen, aber die waren deutlich weiter entfernt von uns, als das jetzt der Ukraine-Krieg ist. Also die Aufgeregtheit ist gefühlt schon größer geworden und das führt zu Angst und Angst führt ja oft dazu, dass Menschen, die vermeintlich einfache Lösungen haben, in der Politik reüssieren, weil man kann die Angst ja auch feiern und man bildet eine einfache Lösung an, die es aber gerade für komplexe Situationen nie gibt. Und dann sieht man Wahlergebnisse in Europa, darüber hinaus in den USA, die uns schon zu denken geben. Wie können wir aus dieser Angstfalle entkommen?
Also um eins noch kurz korrigieren zu dem zu sagen, ich empfand in meiner Jugend, die einzige größere Reise, die mit der Schule stattgefunden hat, war damals der obligatorische Berlin-Besuch und dann das natürlich auf dieses Protestgehen, das vor der Mauer am damals noch nicht geöffneten Brandenburger Tor stand. Also die Angst damals, dass potenziell ein Krieg oder eine Systemkonfrontation im Krieg da sein könnte, war auch massiv. Und als dann in der Sowjetunion dieses Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert ist und all diese Dinge, Faktoren der Angst gab es immer und wird es immer geben. Ich will das nicht verharmlosen. Was jetzt eben da ist, ist diese Dauerberieselung auch medial und das schnelle Reden darüber, weil man eben, wie gesagt, nebst den früheren langsamen Qualitätsmedien im Vergleich dazu diese schnelle Aufgeregtheit und sofort hat wieder ein Musk wieder irgendwas getippt oder was weiß auch ich immer. Man kann sich dann immer sofort da von Link zu Link verlieren in einer Welt, die dann nur noch negativ erscheint. Das alles ist natürlich nach wie vor ein Appell für kritische Medienbildung, muss man wirklich sagen. Und für die Schulen, sie müssen natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Eltern suchen. Also demokratische Schule heißt natürlich auch gute Elternarbeit und möglichst viel Eltern integrieren. Das heißt, gute Schüler mit Verwaltung heißt es, glaube ich, in Baden-Württemberg. Bei mir hieß es damals noch Schülermilchverwaltung, SMV-Arbeit leisten und solche Dinge. Die Schule muss sich öffnen und muss die Gesellschaft unterstützen. Und umgekehrt muss natürlich, zum Teil ist das ja schon so, dass Städte und Kommunen, die die Schulen als Qualität des Gemeinwesens abbilden, die muss auch wahrgenommen werden. Also es ist halt auch für die Träger der Schulen, ist Schule heute mehr als die Bereitstellung von Gebäude und Hausmeister, sondern ein Argument von Lebensqualität, auch wenn sie sich gut entwickelt. Und insofern glaube ich, dass man nebst diesen Fragen der Fachlichkeit und der Pädagogik in der Lehrerausbildung auch den Schulen mehr Freiheit geben sollte, sich als demokratische Schulen entwickeln zu können. Und diejenigen, die das schon tun, es gibt einige, die ja mit guten Kollegien und Initiativen und Partnerschaften zur Wirtschaft und zur Politik vor Ort sich als demokratische Schulen profilieren, die muss man unterstützen und die anderen, das ist ein langfristiges Geschäft, davon überzeugen, dass sie auch diesen Weg gehen müssen, sodass auch die Schulen eine Demokratie im kleinen Sinn, in der natürlich nicht die großen Fragen gelöst werden können, das ist illusorisch, aber in der eben die Kinder und Jugendlichen das lernen, wovon wir vorher gesprochen haben. Eine höhere Belastbarkeit, nicht immer in Angst zu verfallen, die multiple Krisenhäufung zwar sehen und versuchen, politisch da was zu bewegen, aber auch nicht zu glauben, dass das morgen alles weg ist und auf die Zukunft zu vertrauen. Also wenn die Pädagogik nicht mehr in die Zukunft vertraut, dann ist alles zu spät. Das ist unsere Aufgabe, so wie auch als Eltern, wenn wir Kinder haben.
Das möchte ich ganz kurz aufgreifen, weil wir haben, glaube ich, vorher schon kurz darüber gesprochen, dass eigentlich das zentrale Element der Pädagoge oder die Pädagogin ist. Jetzt gibt es den sogenannten Bertelsbacher Konsens, der Grundprinzipien formuliert wie Neutralität, Pluralismus und auch die Förderung von kritischem Denken. Und Lehrkräfte leiten aus dem Überwältigungsverbot manchmal ab, nicht offen mit Jugendlichen über extremistische Parteien reden zu dürfen. Auf der anderen Seite gibt es Pädagoginnen, die das sehr wohl tun und offen über verfassungsfeindliche Aussagen von Parteien wie der AfD sprechen und dafür zur Zielscheibe von rechten Gruppierungen werden. Was würdest du diesen Lehrkräften raten?
Also den Letzten kann ich nur wünschen, dass sie in ihrer Schulgemeinschaft, das heißt im kollegialen Kreis, vor allem durch die Schulleitung, durch die zuständigen sogenannte Schulaufsicht oder Schulberatung, also Schulverwaltungsämter, wie immer das dann heißt, unterstützt und geschützt werden. Denn die machen das richtig. Natürlich hat die Schule erstens mal eine aufklärerische Aufgabe und das heißt auch über diejenigen, die das mit der Demokratie zu leicht nehmen oder sie eigentlich nur nutzen wollen, um Teile von ihr oder das Ganze abzuschaffen, entsprechend zu informieren. Das ist nicht verboten. Das Überwältigungsverbot des Bertelsbacher Konsenses sagt doch nur, dass ich jetzt als Parteimitglied einer bestimmten Partei nicht in die Schule stellen kann oder mich in die Hochschule stellen kann und sagen, ihr müsst alle auch zu dieser Partei kommen. Ich vereinfache etwas, aber das war nur gemeint. Ansonsten wissen wir aus der Pädagogik, dass Kinder und Jugendliche Vorbilder brauchen. Die erwarten doch von ihrem Politiklehrer, ihrem über ästhetische Fragen referierenden Deutschlehrer, ihrem Musiklehrer, der natürlich auch mit Musikgeschmäckern, Musikentwicklung spricht, wollen die doch eine Position haben. Die wollen doch wissen, wo der steht. Wie stellt er sich die moderne Welt vor? Ist das richtig, was da das Hip-Hop auch manchmal frauenfeindlich ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe? Ich bin keiner, der in der Szene ist. Aber man muss diese Dinge, also wo immer dieses Antidemokratische entsteht, dann schon auch benennen und dazu eine Position beziehen. Das verbietet kein Bertelsbacher Konsens. Und dann darf man auch daran erinnern, dass dieser Konsens damals ja vor allem eine Verständigung innerhalb unterschiedlicher Richtungen darüber, wie politische Bildung überhaupt gestaltet wird, ob linksliberal oder rechtsorientiert oder so, also ob mehr CDU-mäßig oder mehr SPD-mäßig war ja damals die große Frage. Da haben sich Fachleute untereinander auf einen Minimalkonsens verständigt. Ich habe früher immer gedacht, während des Studiums, und weil ich nun zufälligerweise in Bertelsbach auch Abitur gemacht habe, dort am Gymnasium, das sind doch eigentlich triviale Sätze, das sind doch Selbstverständlichkeiten, die da drin stehen, dass wir in der Schule wissenschaftliche Phänomene plural nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugängen vermitteln sollen, dass wir niemand ideologisch überwältigen und dass die Schule und der Unterricht auch in der Politik das Interesse haben muss, die Schülerin in ihrer Lebenswelt irgendwo zu verankern oder abzuholen, wie die Pädagogen immer sagen und Pädagoginnen. Das ist doch banal, das weiß man doch. Warum muss man das ausgerechnet in Bertelsbach auch noch unbedingt aufschreiben? Also was die AfD daraus ableitet, dass alle, die gewählt werden dürfen, dass man über die entweder alle nicht spricht oder alle gleich spricht, das ist eigentlich Unsinn. Solange der Verfassungsschutz feststellt, da gibt es in den Teilen rechtsextreme Bewegungen drin, ist es die Pflicht eines Lehrers, einer Lehrerin, über diesen Sachverhalt zu informieren, eher so rum. Aber ich weiß, dass das, also diese Portale, in denen Schüler oder Eltern melden sollen, da hat einer negativ über die AfD gesprochen, das ist eher ein Verfassungsbruch.
Lieber Wolfgang, vielleicht wollen wir zum Schluss noch über ein paar innovative Ansätze oder gute Beispiele sprechen. Ja. Schulen können ja noch bis Ende Jänner sich für den Themenpreis Demokratiebildung des Deutschen Schulpreises bewerben. Du bist dort auch in der Jury. Ja. Das heißt, du kennst ja sicherlich einige innovative Ansätze und gute Beispiele. Kannst du uns ein paar nennen?
Ja, klar. Also es gibt natürlich innovative Ansätze und gute Beispiele. Merkmale von diesen sind immer eine gewisse Langfristigkeit in der Entwicklung. Also es ist nicht so, dass man jetzt heute davon liest, etwas aufschreibt und dann in den Unterricht geht und das macht und übermorgen ist man schon eine demokratische Schule. Auffällig an allen ist eine Verständigung über grundlegende Merkmale des Umgangs miteinander in der Schule und mit den Schülerinnen und Schülern. Formen der Beteiligung zu suchen, die auch in der Schule möglich sind, auch unterrichtlich. Alle ins Boot zu nehmen, es nicht nur bei der fachlichen Gruppierung der gesellschaftswissenschaftlichen Fächern hängen lassen. Eine Schulleitung, die das Thema wichtig macht und vor allem sich bereit erklären, in der Kommune aufzustehen und sich zu zeigen. Die deutsche Schule hat auch so die Tradition, wir machen die Tür zu und alles, was drin passiert, das interessiert nur diejenigen, die in der Schule sind. Das ist falsch. Die Schule ist eine öffentliche Einrichtung und wir investieren viel Steuergeld, dass sie so arbeiten kann, wie sie arbeitet, oder sollten auch noch etwas mehr investieren, wenn ich das mal bei Gelegenheit sagen darf, gerade in die Projekte zur Demokratiebildung. Dann sich den Themen zu stellen. Also es gibt Schulen, die das machen, zum Beispiel das Schiller-Gymnasium in Bochum, das sich explizit als Demokratieschule bezeichnet, und auch, da können Sie schon auf der Internetseite lesen, in welchen Feldern überall versucht wird, Schüler anzuerkennen, einzubeziehen. Zum Beispiel im Geschäft der Leistungsbeurteilung, keine Noten oder Urteile zu geben, die man nicht wirklich begründen kann. Mit Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, ihre Stimme ernst nehmen. Wenn ein kritisches Leistungsurteil gefällt werden muss, sich mit denen darüber verständigen und es so ausrichten, dass sie möglicherweise daraus lernen und möglichst bald eben auch etwas anders machen können. Über Inhalte mitentscheiden, das ist doch nicht schlimm. Und wenn andere wichtige Entscheidungen in der Schule anstehen, nicht so angstvoll zu sein. Also wir hatten auf der Ebene, wo jetzt dieser Themenpreis entstanden ist, im Deutschen Schulpreis, letztes Jahr schon so eine Aktion am 6. Juni, Hashtag ich stehe auf, also zeigt euch prodemokratisch für die Demokratie. Da gab es Schulen, die waren ganz originell dabei und ganz selbstverständlich, und andere, da wollten Gruppen in der Schule was machen, Klassen, Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen, und angstvolle Schulleitungen haben gesagt, aber fotografiert euch mit diesem Hashtag ich stehe auf doch bitte nicht im Schulgelände, sondern lieber davor und so weiter und so fort. Die Furcht, etwas falsch machen zu können, ist ein schlechter Begleiter. Wir haben viele Schulen, die sowas machen. Ich kenne eine Film- und Podcast-AG in einer Grundschule im niedersächsischen Bad Münder. Das ist kurz vor Hannover, wenn man aus dem Westen kommt auf der A2. Die haben eben durch kleine Filme, witzige Interventionen der Grundschulkinder, Interviews mit Eltern und Politikern dieser kleinen Stadt darauf hingewiesen, dass ihre Toilettensituation so ist, dass man eben nicht müssen möchte. Also dass man nicht aufs Klo gehen möchte in dieser Schule und das, deswegen zum Beispiel nichts trinkt und ähnliche Dinge macht, dem Lernen nicht förderlich sind, dass irgendwann die Stadtverwaltung tatsächlich eine Sanierung beschlossen hat. Am Ende ist eine andere Schule saniert worden und die ganze Grundschule ist umgezogen. Aber auch das hat nur stattgefunden auf Basis einer guten Medienarbeit. Die kleinen Kinder haben gelernt, oder die Kinder der dritten, vierten Klasse in ihrer Video-AG, wie man einen witzigen Film dazu macht, wie man den Bürgermeister interviewt, wie man mal im Stadtrat sein Anliegen vorstellen darf. Solche Dinge. Überhaupt kommunalpolitisches Engagement. Da gibt es schon viele Schulen, die vieles machen. Und wenn wir im Deutschen Schulpreis unterwegs sind und die Schulen begutachten, dann schauen wir natürlich auf die Qualität des Lernens und des Unterrichts. Das ist das Erste. Aber wir fragen schon auch, welche Partner habt ihr in der Umgebung? Wie werden hier Entscheidungen in der Schulentwicklung, der Gebäudeveränderung, der Lehrerinnenversorgung, ähnliches mehr getroffen? Wie geht ihr in Konfliktfällen miteinander um? Wo dürfen die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen? Mit denen sprechen wir auch unabhängig von Lehrern. Und dann merkt man, es bewegt sich schon was. Nur das andere ist, der Deutsche Schulpreis hat jetzt in 20 Jahren etwa rund 6.000 Schulen erreicht. Das ist viel. Aber wir haben in der Bundesrepublik circa 34.000 Schulen, und das sind die Berufsbildenden noch nicht mal dabei, im allgemeinbildenden Schulwesen. gemessen daran ist es eben wieder wenig. Und in dem anderen Wettbewerb, in dem ich damals unterwegs war, demokratisch handeln, war es ähnlich. Ja, wir hatten da jedes Jahr 200-300 Projekte aus 200-300 Schulen. An der schieren Größe des Schulwesens gemessen ist das einfach zu wenig. Und da muss, glaube ich, ein größerer Aufbruch her. Was ich aber auch noch sagen möchte in dem Zusammenhang, was mich immer beeindruckt hat in solchen Projekten: Wenn Demokratiebildung sich bewegt, dann nicht, weil irgendein theoretischer Kopf ein Konzept oder eine Demokratiebildungsdidaktik aufschreibt und dann richtet sich alles danach und plötzlich wird die Schule demokratisch, sondern wenn wir darauf achten, was sich in den Schulen ändert, wie Schulen auf Aufgaben reagieren, die Demokratiebildung und der Umgang mit diesen Krisen und den Wahrnehmungen der Jugendlichen ist so eine Herausforderung, auf die reagieren gute Schulen. Demokratiebildung, so wie wir sie heute bedenken, wie wir sie auch in unseren Fachbüchern problematisieren, festhalten oder untersuchen, die ist ein Produkt aus der Praxis. Und deswegen ist die Geringschätzung der pädagogischen Praxis in den Wissenschaften, das empfinde ich schon manchmal als sehr geringschätzend, wenn man an Universitäten ist und man kommt plötzlich mit zwei Lehrern im Gepäck in ein Seminar, dann sagen da manchmal schon die Kollegen hinter vorgehaltener Hand, das ist doch pädagogisches Hochschul, das ist doch keine wissenschaftliche Arbeitsweise. Pädagogik und alle Formen, die auf Schule und Hochschule sich richten, sind Praxiswissenschaften, wie die Medizin, das Recht auch. Wir leben davon, dass wir eine Praxis beobachten, die viel stärker ist als die jeweilige Wissenschaft. 34.000 Schulen haben jeden Tag tausendfachen Unterricht und Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Die Wissenschaft darf sich da nicht arrogant drüber überheben, sondern muss diese Dignität, diesen besonderen Stolz, den die Praxis eben hat, und das haben schon Leute wie Schleiermacher in ihren pädagogischen Vorlesungen hervorgehoben, das ist die Quelle und das ist wichtig. Wir haben im Juni eine Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission ganz überrascht gelesen. Keiner von uns, sage ich jetzt mal, außer den 3-4 Beteiligten in der Bundesrepublik, hat gewusst, dass diese KMK-orientierte Kommission oder die der KMK-zugehörige von ihr eingeladene Wissenschaftskommission eine Stellungnahme zur Demokratiebildung macht. Die schulische Praxis spielt da drin eigentlich gar keine Rolle. Da dachte ich, was sind das schon wieder? Haben die nicht gemerkt, woher die Glocken klingen, wenn wir über dieses Thema sprechen? Und es ist auch kein Konzept für Demokratiebildung da. Der Begriff ist halt verwendet worden, weil ihn gerade alle verwenden. Das ist also enttäuschend. Und deswegen stärkt die Praxis, unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer. Ja, Pädagogik ist immer eine Herausforderung und natürlich an die Politik appelliert, da gilt auch, unterstreicht die Qualität der Demokratie. Das, was die politischen Eliten in den letzten Jahren immer wieder angerichtet haben, ist in repräsentativen Demokratien natürlich einerseits normal, auch dass mal eine Koalition bricht, aber es ist schon so, dass man in die Richtung der Parteien auch sagen muss, achtet etwas mehr auf die Wirkung dessen, was er tut. Und in Richtung auf die Bürgerschaft, die Parteien sind nicht euer Gegner. Die würden sich freuen, wenn sich vielmehr auch junge Menschen darin engagieren. Friedrich Merz hat in einem Argument, das er neulich mal vorgebracht hat, recht. Das Elend beginnt schon damit, dass kein Jugendlicher sich mehr in einer Partei engagieren will. Das ist für eine repräsentative Demokratie problematisch. Man kann auch Mitglied werden, ohne dass man viel macht, aber indem man bekundet, ich bin irgendwo dabei und will, dass das weitergeht.
Und trotzdem, wenn man deinen Ausführungen zuhört und vor allem der Leidenschaft, mit der du sie vorbringst, dann macht das Hoffnung und man sieht, dass es ganz, ganz viele tolle Beispiele gibt, die zeigen, wie Demokratiebildung in der Schule aussehen kann und die ja vielleicht auch eine Inspiration für andere Schulen sind.
Das sollen sie sein, ja.
Du hast in einem Interview einmal gesagt, wir werden keine fertigen Lösungen haben, die die Schule zukünftig einfach abruft. Sie wird es immer wieder neu aus sich heraus gestalten müssen. Das heißt, Demokratiebildung ist kein Sprint, das ist auch kein Marathon, sondern eine dauerhafte Herausforderung, die wir für uns haben.
Das ist so.
Denkst du, wir schaffen das?
Ja, also wirklich, die Sonne geht morgens auf und wir in Deutschland und in Europa können uns über unsere Lebensumstände wirklich nicht beklagen. Ich will hier nichts verharmlosen. Die politischen Aufgaben sind immens und riesig. Aber gerade deshalb und weil sich das Vertrauen so erodiert, müssen wir daran denken, die einzige Form, in der die Menschen nicht gleich aufeinander losgehen, sondern eben auch Mächtige zurücktreten müssen, wenn sie abgewählt werden, das ist nun mal die Demokratie. Und auch, um noch ein weiteres Wort hinterherzuschieben, unter dem ich auch öfter leide, Bürokratie, das ist heute so ein furchtbar negatives Wort geworden. Aber alle Failed Communities, alle gefallenen Staaten haben genau das nicht. Eine Bürokratie, die nach Regeln und Ordnungskriterien Aufgaben des Staates annimmt und eben auch ausführt. Bei uns ufert es aus, alles keine Frage. Aber wir müssen die Demokratie schützen und wir werden das auch können. Aber dafür müssen sich alle engagieren. Und es ist jetzt gerade eine sicherlich herausfordernde oder gar kritische Situation.
Ich glaube, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Vielen Dank, lieber Wolfgang, für deine Zeit und vor allem für deine Einschätzungen.
Ich danke dir, Maximilian, für die Gelegenheit, dass wir so darüber sprechen konnten. Alles Gute euch in Stuttgart.
Dankeschön. Wenn euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder, dann mit spannenden Einblicken von der Didakta 2025 in Stuttgart. Bis dahin, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.